Gott sucht Gemeinschaft. Unser fünftes Thema in der Reihe wichtiger Glaubensfragen, wichtiger Themen, in denen der Herr mit uns reden will. Wir kommen nicht mit unserer Einkaufsliste, ich brauche. Wir kommen nicht mit unserer Wunschliste, ich hätte gern. Wir kommen auch nicht mit unserer Bedarfsliste, ich muss haben. Sondern der große Gott lädt uns in diesen Tagen ein, ihm zuzuhören. Und er möchte uns sagen, was ihm wichtig ist. Er möchte uns sagen, was er auf dem Herzen hat. Er möchte uns in seinem Wort begegnen und das mitgeben, was er meint, dass wir seine Geschöpfe brauchen. Und wenn er uns heute Morgen begegnet mit der Mitteilung, dass er Gemeinschaft sucht, dann ist das einer der gewaltigsten Züge des Charakters Gottes, der mit unserem Menschsein in Zusammenhang steht. Gott sucht Gemeinschaft. Gott sucht dich und mich. Gott ist interessiert. Es ist nicht wahr, dass wir Menschen in unserem Gescheitertsein, in der Sackgasse, irgendwann auf die Idee kommen, wir sollten Gott suchen. Er hat uns längst gesucht. Er hat uns längst gewollt. Wenn ein Mensch seine Augen aufhebt und zu seinem Gott anfängt zu beten, dann haben die Augen Gottes schon lange auf diesem Menschenleben geruht. Und er hat gewartet. Und er sucht den Menschen. Schlagen wir auf 1. Mose 1, 26. Und ich möchte anknüpfen, wo wir gestern Abend stehen geblieben sind. Denken Sie noch an das Bild zu Beginn der Stunde, ziellos wie ein Schmetterling und womöglich noch gegen die Fensterscheibe. Oder denken Sie an die traurigen Worte Hemingways, nach nirgendwo. 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Lasset uns Menschen machen. Gott beschließt, einen Partner zu bekommen. Gott beschließt, ein Gegenüber zu haben. Und dazu hat er dich und mich erwählt. Gott hat Menschen gemacht, um Gemeinschaft zu haben. Darf ich das einmal so sagen? Er will nicht allein bleiben. Und wir sind diejenigen, die ihm Gemeinschaft entgegenbringen dürfen. Er hat uns erwählt. Er hat uns gesucht. Wo stehen wir denn heute? Was hat der Mensch gemacht mit diesem offenen Herzen Gottes? Ich will dich, ich möchte dich haben. Wir haben in diesen Tagen schon über das menschliche Dasein gehört, nach den Aussagen der Bibel. Der Mensch lebt kurze Zeit und bleibt nicht, sagt Hiob 14, 1. Wir haben Psalm 8 schon zweimal gebraucht. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was ist der Mensch, dieses Stäubchen in dem großen Universum? Hat Gott nichts anderes zu tun, als sich um mein kleines Leben zu kümmern? Heute Morgen habe ich meine Glatze gekratzt. Und dann ist so eine schöne Bewegung, nicht? In Papierkorb. Hast du gezählt, wie viele drin waren? Ich nicht. Weißt du, dass Gott sie gezählt hat? Die Bibel sagt, dass die Haare auf unserem Haupt gezählt sind. Überlege einmal, was Gott sich in deinem Leben um die Kleinigkeiten deines Alltags kümmert. Gott ist so interessiert an mir, dass er alle meine Haare nummeriert hat. Und er weiß genau, welche Nummern heute Morgen im Papierkorb gelandet sind. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Aber ihr Lieben, das soll uns einen kleinen Einblick geben, wie sehr wir Gott am Herzen liegen, dass er sich so um unser Leben kümmert. In Jakobus 4,14, was ist euer Leben? Ein Dampf. Und weg ist er. Und der ewige, der allmächtige Gott sucht mich zur Gemeinschaft mit ihm. Was ist geschehen auf unserer Seite? Schauen wir doch bei unseren Zeitgenossen, weil es immer leichter ist, beim anderen das abzutasten, einmal in den Alltag hinein. Fragen wir unseren Nachbarn über den Gartenzaun nach dem Sinn des Lebens. Was für Antworten bekommen wir? Wie viele mittelalterliche, ältere Menschen stehen in der Tretmühle des Lebens und werden ganz einfach gedreht? Die werden gelebt. Die leben gar nicht. Die haben längst resigniert, haben längst aufgegeben. Diese Ausbruchsversuche, die man in jungen Jahren mit der Spannkraft des Lebens noch bereit ist zu unternehmen, die hat man längst aufgegeben. Naja, wenn du mal so alt bist wie ich, wirst du auch normal werden. Dann wirst du auch in den Alltag einmünden, den vor uns Millionen getreten haben. Aber frag doch Menschen nach dem Sinn des Lebens. Was ist denn der Sinn? Ich gehöre zu den nüchternen, ehrlicheren Typen, die es nicht ganz leicht haben im Leben, weil ich immer nach den Werten frage. Ich bin nicht bereit, irgendetwas zu tun. Ich frage nach dem Wert dessen, was ich tue. Denn mein Leben ist kurz. Menschen, die nicht so tiefgründig sind, haben es viel leichter zu leben. Denn manchmal fällt mir die Wahl furchtbar schwer. Und manchmal habe ich gar keine Wahl. Dann wird mir ein Weg aufgezwungen, von dem ich überzeugt bin, dass es eigentlich nicht der wertvollere ist. Und dann muss ich ihn gehen. Das kann Bitterkeit hervorrufen. Dann kommt die Sinnfrage. Ist das denn alles, was ich heute zu tun habe? Die Sinnkrise, die steckt ganz tief in uns drin. Nur, wir haben eine merkwürdige Lebensstrategie, Überlebensstrategie. Wir verdrängen alle diese Fragen nach dem Sinn des Lebens, weil wir genau wissen, entweder müssen wir unser Leben ändern, dazu sind wir nicht bereit, oder aber wir finden keine Antwort. Und darum wollen wir sie gar nicht stellen, um nicht antwortlos dazustehen. Das ist Verdrängung. Und aus der Psychologie wissen wir sehr wohl, was mit dem Verdrängungsmechanismus im Leben eines Menschen geschieht. Und genau das haben wir heute. Die Sinnkrise des Lebens. Wissen Sie, die Sinnkrise führt zu einem ganz gefährlichen Lebenspessimismus, zu einem Lebensüberdruss. Wer ein bisschen im gesellschaftlichen Spektrum zu Hause ist, der weiß, wie vor etwa 10, 15 Jahren diese Nullbock-Stimmung um sich griff. Und wie eigentlich erst in den letzten Jahren wieder Hoffnungsstrahlen hinein in unsere deutsche Gesellschaft gekommen sind durch New Age. Die Sinnkrise macht krank. Wenn ein Mensch keinen Sinn im Leben findet, wenn ein Kind in den Aufgaben keinen Sinn sehen kann, dann wird es krank. Jede größere Schule hat heute ihren Schulpsychologen, überlegen wir einmal, weil die Instabilität der Kindesseele so rasant zunimmt, das kann ich Ihnen von der Bibelschule her sagen, dass wir, wenn wir in den Anmeldepapieren unserer Schüler etwas tiefer graben und in den Gesprächen feststellen, wie viele instabile junge Leute haben wir heute, die einfach innerlich ausgehöhlt, ausgebrannt, ruiniert sind, weil sie in ihren jungen Jahren, Kindheit und Jugend keinen Sinn im Leben gesehen haben. Und wenn sie sich erst mit 20, 25 bekehrt haben, dann sind sinnlose Jahre vergangen. Es ist nicht leicht, mit dieser Hypothek zu leben. Es ist nicht leicht, all jene Narben aus jenen Jahren mittragen zu müssen. Es ist nicht wahr, dass in der Bekehrung Gott immer alle Narben glättet. Da gibt es Menschen, die tragen ihre Narben lebenslang einfach mit sich. Ich habe sinnlose Jahre vertrödelt. Der Herr vergibt und der Herr schenkt neue Orientierung. Und ich darf dann vergessen, was da hinten liegt. Und ich darf mich ausstrecken nach dem, was vor mir liegt. Aber was für ein Unterschied im Vergleich zu dem. Und ich sage das absichtlich so deutlich, weil hier so viele Kinder in dieser Freizeit sind. Was ist das für ein Geschenk, in einer christlichen Familie aufwachsen zu dürfen und den Sinn des Lebens von Kindesbeinen an klar vor Augen zu haben. Es lohnt sich zu leben, weil ich ein Ziel habe. Der Mensch kann nicht in einem Lebenspessimismus existieren. Das wäre ungefähr so, wie wenn Sie eine Blume nur bei Regenwetter aufziehen wollten. Das geht nicht. Das wäre so, wie wenn Sie eine Pflanze nur in der Nacht wachsen lassen möchten. Und so hat der Mensch Ausbruchversuche aus dieser lebenspessimistischen Lage gefunden. Denken Sie an die Aussteiger der letzten 20 Jahre. Denken wir ganz einfach an die narkotisierte Gesellschaft. Und wenn es bloß den Walkman Jungen ist, der keinen Augenblick im wachen Zustand ohne Musikberieselung leben kann. Er kann nicht, weil er sich in einer Narkosewelle halten muss, weil die Wirklichkeit zu grausam ist. Du Mensch im Strudel dieser Zeit, so steht doch endlich still. Wissen Sie, das Stille und Alleinsein für den heutigen Menschen das Furchtbarste ist, was sie ihm antun können, weil er dann nämlich eventuell eine Begegnung mit seiner Wirklichkeit haben würde. Und so muss in seinem Leben, bis hin zur Arbeit, es gibt ja viele Narkosemittel, die wir uns genehmigen, um nicht der Wirklichkeit zu begegnen, um nicht ehrlich sagen zu müssen, so zu leben hat keinen Sinn. Und in diesen Lebenspessimismus hinein hat der Teufel die modernste, die neueste Erfindung mit riesigem Erfolg lanciert. Und das ist die New Age-Bewegung. Die New Age-Bewegung kann man nicht mit einem Satz fassen. Sie ist eine Ersatzdroge, die auf jeden Menschen zugeschnitten ist. Ist er Gesundheitsfanatiker, findet er in seinem Bereich etwas. Ist er mehr ein bisschen esoterisch veranlagt in die Sinnenwelt, in die Geisteswelt hinein, dann hat er eine reichhaltige Literatur, die esoterische Literatur nimmt wahnsinnig zu. Ist er mehr okkult-spiritistisch veranlagt, dann hat er ein reiches Feld dort. Und so ist für jeden ein Zuschnitt in New Age da, der Ersatz ist für Gott. Merke dir, Ersatz für Gott. Du wirst in keinem New Age Weg je am Ende des Weges den lebendigen Gott haben. Nie. Wie fromm getarnt alles sein mag. Es ist der Weg, um es mit der ersten Stunde zu sagen, die wir miteinander hatten, von unten nach oben. Nein. Der führt nur zu einem Götzen, aber nie zu Gott. Gott sucht den Menschen zur Gemeinschaft. Und wenn Sie ein neutestamentliches Wort für das Angekommen am Ziel suchen wollen, dann ist es Johannes 17,3. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Was ist Zielsetzung Gottes in meinem Leben? Gott zu erkennen, Gemeinschaft mit ihm. Dir fehlt nie etwas. Das ist eine Lüge des Teufels. Der Teufel ködert dich, indem er dir immer vorhält, ja, das fehlt dir, das fehlt dir, das fehlt dir, das fehlt dir. Denk mal an die Werbeslogan, die angeboten werden. Da kannst du über eine besondere Zahnpasta glücklich werden. Und du fällst noch drauf rein. Dir fehlt nie etwas. Merke dir das. Dir fehlt nie etwas. Dir fehlt immer jemand. Wenn in deinem Leben Leere da ist, unbefriedigt sein, ungestillte Sehnsucht, dann fehlt dir nie etwas. Und wenn der Teufel dieses Etwas in deinem Herzen hochkommen lässt, dann sag ihm ins Angesicht, du Lügner! Du Lügner! Es ist nicht wahr, dass wenn ich umziehe, es mir besser geht. Es ist nicht wahr, dass wenn ich die Stelle wechsle, es mir besser geht. Es ist nicht wahr, dass wenn ich eine andere Frau hätte, es mir besser geht. Dir fehlt nicht etwas. Dir fehlt der lebendige Gott. Und wenn du in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott bist, dann kannst du in der erbärmlichsten Hütte wohnen und du bist glücklich. Du bist erfüllt. Weil die Bestimmung deines Lebens, in Gemeinschaft mit Gott zu leben, erfüllt ist. Weißt du? Gott hat uns geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Und ohne Gemeinschaft mit ihm ist dein Leben sinnlos. Der einzige Sinn in meiner Existenz ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Denn Gott hat mich deswegen und dazu geschaffen. Gott sucht Gemeinschaft. Jetzt wollen wir miteinander in die Bibel hineinhören, wie Gott einem Menschen Hilfen anbietet. Und bei diesen Hilfen brauche ich gar nicht viel zu sagen. Die sprechen alle für sich. Gott kennt dich und mich ganz genau. Und das menschliche Problem ist genauso alt wie der Mensch ist. Und wir nehmen jetzt eine Literatur, die ist 3000 Jahre alt. 3000 Jahre alt. Und du wirst meinen, du liest deinen Bericht von heute. Schlagen wir einmal das Buch des Predigers auf. Da hören wir hinein, wie Gott mit dem Menschen redet, der versucht, einen Sinn in seinem Leben zu finden, ohne sich bei Gott zu melden. Prediger Kapitel 2. Das Predigerbuch ist ja ein hochinteressantes Buch. Ich liebe es sehr, ich gebrauche es oft im Gespräch mit den Zeitgenossen. Wenn ich so mit ihnen im Gespräch bin, dann schlage ich meine Bibel auf und lese ihnen Stellen wie etwa die folgenden. Prediger Kapitel 2. Hören wir einen Menschen, Salomo, der Reichste, der Weiseste, der zurückblickt auf sein Leben und die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt. Er sagt nicht, dass Arbeiten keinen Sinn gibt, sondern er sagt, dass Arbeiten losgelöst von Gott keinen Sinn gibt. Er sagt nicht, dass du mit deiner Familie heute Abend nicht ausgehen kannst, wenn dir die irdischen Mittel zur Verfügung stehen und ein gutes Abendbrot dir servieren lassen kannst und es genießen kannst. Er sagt nicht, darin ist kein Sinn, sondern er sagt, wenn du dort am Tisch sitzt, und das ist es, ohne Gemeinschaft mit Gott hat es keinen Sinn. Dann kannst du auch auf dem Rasen hocken und an einer Kartoffel kauen. Auch das hat keinen Sinn, wenn du es ohne Gott tust. Und hören wir hinein in diese Verse, wie Salomo das menschliche Leben beschreibt unter der Inspiration Gottes, wie sinnlos alles Irdische tun wird, wenn die Verbindung mit Gott fehlt. Prediger 2, Vers 1. Ich sprach in meinem Herzen, wohlan, ich will wohl leben und gute Tage haben. Wer möchte das nicht? Aber siehe, das war eitel. Ich sprach zum Lachen, du bist toll, und zur Freude, was machst du? Da dachte ich in meinem Herzen, meinen Leib mit Wein zu pflegen, doch so, dass mein Herz mich mit Weisheit leitete, um zu ergreifen, was Torheit ist, bis ich lernte, was dem Menschen gut wäre, bis ich lernte, den Sinn zu entdecken. Vers 4. Ich tat große Dinge. Ich baute Häuser, ich pflanzte Weinberge, ich machte mir Gärten, Lustgärten, pflanzte allerlei fruchtbare Bäume darein, ich machte mir Teiche, daraus zu wässern den Wald der grünenden Bäume, wir können ja Swimmingpools nennen. Ich hatte Knechte, Mägde, Gesinde im Hause geboren, ich hatte größere Habe an Rindern, Schafen, denn alle, die vor mir zu Jerusalem gewesen waren, ich sammelte mir Silber und Gold und von den Königen und Ländern einen Schatz. Ich schaffte mir Sänger, Sängerinnen, heute würde man Disk und Anlagen, Türme und weiß ich was alles nennen. Ich nahm zu über alle, die vor mir zu Jerusalem gewesen sind. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Und alles, was meine Augen wünschten, denk mal ans Reisebüro heute, das ließ ich ihnen. Ich wehrte meinem Herzen keine Freude, dass es fröhlich war von aller meiner Arbeit. Und das hielt ich für mein Teil von aller meiner Arbeit. Ich meinte, das sei das Endziel. Und jetzt kommt, jetzt sieht der Bilanz. Da ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Salomo, war das alles? Das war nicht wenig. Aber wenn das alles war, keinen Sinn. Da sitzt der Schüler an seinen Schulaufgaben. Ich werde gar nie Englisch oder Französisch gebrauchen, sagt er. Ich will ja in eine ganz andere Richtung. Warum muss ich all den Käse lernen? Und da sitzt das Kind schon in der Sinnlosigkeit seines Lebens und macht Aufgaben für die Katze. Liebe Eltern, haben wir unseren Kindern bei ihrem Aufgabenmachen einen Sinn aufgezeigt? Der Sinn liegt nicht in der Aufgabe. Der Sinn liegt nicht in der Schule. Der Sinn liegt nicht beim Lehrer. Der Sinn liegt bei Gott. Und dann frage ich meine Kinder, sag mal, was hat Gott dir mit 8 Jahren, mit 10 Jahren, mit 12 Jahren verordnet? Du willst doch dem Herrn nachfolgen. Ja, du hast den Herrn Jesus lieb. Ja. Weißt du, was er für dich verordnet hat? 10 Schuljahre. Wann machst du dem Herrn Freude, wenn du das tust, was er will? Und jetzt hat er dir 10 Schuljahre verordnet. Wir sind Untertan der Obrigkeit. Dass ich noch innerhalb dieser Schule wählen kann, das ist ja zusätzliches Geschenk. Das ist ja gar nicht nötig. Aber das lässt ja sogar meine Freiheit noch entfalten. Und jetzt kann das Kind Aufgaben machen. Es mag die Aufgabe gar nicht. Es hat den Lehrer nicht gern. Es hat keine Freude an dem Fach. Aber es betet und sagt, Herr Jesus, ich sitze jetzt hier, weil deine Verordnung für mein Leben 10 Jahre Schule lautet. Jetzt gib du mir Freude. Und weißt du, so lernt das Kind bereits mit 8, 9 Jahren einen Sinn, in dem sonst für das Kind sinnlosen Tun. Das ist der Lehrling. Was wird da geschimpft? Das ist der Arbeiter, geht ja nicht anders. Das ist der Angestellte. Hören wir doch in den Zeitgenossen hinein, auch unter den Gläubigen, wie wichtig ist es, dass wir erkennen, die Hausfrau. Hausfrauenarbeit ist die undankbarste Arbeit in der Welt. Man sieht sie nur, wenn sie nicht gemacht ist. Niemand sieht sie, wenn sie gemacht ist. Liebe Ehemänner, haben wir verlernt, der Mutti zu danken für ein gutes Mittagessen? Nicht nur so gelegentlich mal. Danke zu sagen, wenn wir vom Tisch aufstehen, für alle Arbeit, die dahinter steht. 10 Minuten alles runtergewürgt. Und die Mutti hat 2 Stunden gebraucht, um alles vorzubereiten. Da macht die Hausfrau mit 4 Kindern 8 Stunden Routinearbeit. Routinearbeit. Natürlich. 6 Betten. Ne? Und dann geht es durch die Wohnung. Alles jeden Tag das gleiche Rad. Wie schnell kannst du in der Sinnlosigkeit versinken? Und du sehnst dich nur noch nach jenen 2, 3 Randstunden, die dir eine andere Möglichkeit erlauben. Du arme Frau. Und dann willst du noch gläubig sein? Wo ist der Glanz der 8 Stunden deiner Hauptaufgabe, die Gott dir verordnet hat? Mutter von 4 Kindern und Ehefrau eines Mannes zu sein. Und jetzt darf ich durch die Gemeinschaft mit Gott, die Arbeit ist ganz genau die gleiche. Die Arbeit hat sich gar nicht verändert. Die Betten sind genauso durcheinander am nächsten Morgen wie eh und je. Aber ich habe einen Sinn gefunden, weil ich in der Gemeinschaft mit Gott lebe. Und das ist das ganze Geheimnis. Und das ist unser Christsein. Und ihr Lieben, das ist unser Zeugnis an unsere Nachbarn. Das werden Weltmenschen nicht schaffen. Und das ist mein Zeugnis an sie. Ich lese weiter. Vers 13, 15. Da dachte ich in meinem Herzen, weil es mir geht wie dem Narren, warum habe ich denn nach Weisheit getrachtet? Oh, wie modern. Was meinen Sie, was Sie hören können? 14-Jähriger soll Mathematikaufgaben machen. Gott hat ihm Gaben gegeben, dass er eine 1 schreiben kann. Er sagt, hör mal, diejenigen mit einer 3 haben genau so eine Stelle gekriegt. Wieso soll ich? Ich bin doch nicht doof. Die Zeit lasse ich doch für meine Freizeit. Eine 3 reicht vollkommen. Weißt du, wenn der Herr dir die Gaben für eine 1 gegeben hat, dann versündigst du dich an dem Herrn. Denn wem der Herr viel gegeben hat, von dem wird er, nicht die Lehrer, viel fordern. Das habe ich meinen Kindern immer vorgehalten. Ich sage, ob ihr mir eine 4 nach Hause bringt oder eine 1, ihr seid mir haargenau gleich lieb. Wenn die 4 euren Gaben entspricht, dann habt ihr mein ganzes Jahr. Aber wenn die 1 euren Gaben entspricht, dann werd ich um des Herrn willen, weil er ein Prinzip in der Bibel aufgestellt hat, mit einer 2 nicht zufrieden sein. Habe ich manch einem Schüler gesagt, der 90% geschrieben hat, das ist doch gut, das ist doch wahnsinnig über dem Durchschnitt. Habe manch einem Schüler gesagt, wissen Sie, mit Ihren 90% bin ich nicht glücklich. Die haben sie nämlich aus dem Handgelenk geschüttelt. Sie hätten 100 problemlos geschafft, wenn sie sich eingesetzt hätten. Überlegen Sie, was Sie mit Ihren Gaben, die Gott Ihnen gegeben hat, tun. Gott wird uns zur Rechenschaft ziehen. Ihr Lieben, ich lebe vor Gott. Ich lebe nicht für die Zensuren. Ich lebe nicht für die Eltern als Kind. Ich lebe nicht für die Lehrer. Ich lebe vor Gott und ich habe den Sinn in meinem Leben gefunden. Und ich will das Beste und das Wertvollste aus meinem Leben machen, aus Liebe zu Gott. Das ist kein Leistungsdruck. Das ist nicht das, was man Radfahren und weiß ich was alles dann nennt in der Klasse. Sondern das ist Leben unter der Entdeckung des Sinnes meines Lebens. Das hat der Salomo schon gehabt. Wenn er keinen Sinn im Leben sieht, warum soll ich mich dann anstrengen? Dann brauche ich mich doch nicht anzustrengen. Vers 17. Mich verdross zu leben. Jetzt kommt der Lebenspessimismus. Es gefiel mir übel, was unter der Sonne geschieht. Alles ist eitel. Vers 18. Mich verdross meine Arbeit. Geh doch am Montagmorgen um 8 Uhr in Betrieb und hör, was da los ist. Viele Käufer erkundigen sich, bevor sie ein Auto kaufen, ob es ein Montagsauto ist. Du weißt warum. Vers 20. Darum wandte ich mich, dass mein Herz abließe von aller Arbeit. Steigen wir doch einfach aus, solange der Geldbeutel des Vaters reicht. Warum nicht? Denn es muss ein Mensch, der seine Arbeit mit Weisheit, Vernunft, Geschicklichkeit getan hat, sie einem anderen zum Erbteil lassen, der nicht daran gearbeitet hat. Vers 22, was kriegt der Mensch von aller seiner Arbeit und Mühe seines Herzens, die er unter der Sonne hat? Wie manch ein Sohn, wie manch eine Tochter hat ihren Eltern vorgeworfen, glaubt ihr, ich will ein Leben voll Krampf und so weiter führen, wie ihr das gemacht habt? Ist das Leben, was ihr uns hier vorgelebt habt? Liebe Eltern, beschuldigen wir nie die Jugend. Ohrfeigen wir uns jedes Mal selber. Die Jugend ist das, was wir aus ihr gemacht haben. Jugend ist nicht von alleine das geworden, was sie ist. Wir haben sie dazu gemacht. Wir haben es versäumt, dem jungen Menschen einen Sinn im Leben vorzuleben und ihn anzuleiten. Und nun taucht er ab. Und dann fangen wir an zu schimpfen über diese Jugend. Das ist unsere Schuld. Kapitel 3. Nein, muss ich einfach lassen. Wir haben die Zeit nicht mehr. Kapitel 5, Vers 9. Wer Geld liebt, 5, 9. Wer Geld liebt, wird Geldes nimmer satt. Wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Wo viel Guts ist, da sind viele, die es essen. Hast du auch schon gemerkt? Du bist ein bisschen freigebig, dann hast du immer einen großen Kreis um dich herum. Der Kreis wird sofort klein, wenn der Geldbeutel leer ist. Also Menschen haben gar nicht mich gesucht. Menschen haben nur meinen Geldbeutel gesucht. Gott sucht dich. Gott sucht den Menschen. Vers 12. Es ist ein böses Übel, das ich sah unter der Sonne. Reichtum behalten zum Schaden dem, der ihn hat. Denn der Reiche kommt um mit großem Jammer und wenn er einen Sohn gezeugt hat, dem bleibt nichts in der Hand und wie er nackt ist von seiner Mutterleibe gekommen, so fährt er wieder hin, wie er gekommen ist und nimmt nichts mit sich von seiner Arbeit in seiner Hand, wenn er hinfährt. Das ist ein böses Übel. Was hilft es dann, dass er in den Wind gearbeitet hat? Das letzte Hemd hat keine Tasche. Es tut uns gut. Ich gehöre auch zu denen und ich spreche deshalb aus Erfahrung. Und ich habe genau das erlebt. Es tut uns gut, auf dem Sterbebett zu liegen. Und ganz einfach zu wissen, noch eine kurze Zeit und dann ist Ende. Und da zieht man Bilanz. Und dann betrachtet man all das, was man getan hat, von der Warte her, wie wünschte ich, dass ich gelebt hätte und so weiter. Und wenn wir dann nochmal aufstehen dürfen, und ein Leben mit dem Herrn führen, dann werden wir an manchen Stellen unseres Lebens eine deutliche Veränderung merken. Weil im Lichte der Ewigkeit so manches, was uns hier wahnsinnig groß und wichtig ist, völlig unbedeutend und ganz klein wird. Ihr Lieben, und von daher tut es mir leid, dass die Sterbebetten unserer Eltern, Großeltern und so weiter im Krankenhaus sind und nicht mehr zu Hause. Es ist etwas ungeheuer Gesundes, Menschen sterben zu sehen. Menschen zu erleben, die von der Zeit in die Ewigkeit gehen. Man wird nachdenklich. Und dann wird Psalm 90 wahr. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Nicht, dass wir traurig werden, sondern dass wir klug werden. Dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Lieben, hier könnten wir Fortsetzung machen. Lest mal den Prediger. Der Prediger ist voll von Sätzen, wo Menschen einen Sinn versuchen zu finden im irdischen Dasein, losgelöst von Gott. Und das Fazit, das Ergebnis, die Bilanz heißt immer, keinen Sinn. Alles eitel. Alles Haschen nach Wind. Kein Gewinn unter der Sonne. Gott sucht Gemeinschaft. Adam, wo bist du? Der Adam hat sich verlaufen. Wer sucht wen? Adam, wo bist du? Geht durchs ganze Alte Testament. Sucht Israel Gott? Gott klagt durch das ganze Alte Testament hindurch. Sie suchen an allen möglichen Orten, nur nicht bei mir. Und er vergießt Tränen und er stellt Propheten an, die für ihn weinen müssen. Zeichnen Sie einmal in Ihrer Bibel die Tränen des Propheten Jeremia ein. Der an der Stelle Gottes weinen muss. Du Volk Israel, warum läufst du ins Unglück? Gott sucht den Menschen. Da lässt er durch einen Ezekiel sagen, in Ezekiel 18, Israel, warum wollt ihr sterben? Kehre doch um zu deinem Gott und du wirst leben. Aber er muss feststellen, sie wollen nicht. Du findest durch das ganze Alte Testament hindurch einen Gott, der nur auf der Suche nach seinen Menschen ist, die er geschaffen hat zur Gemeinschaft mit ihm und die sich verlaufen haben. Und wie ist im Neuen Testament? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was suchst du? Leben. Leben ist deine Person. Leben ist Jesus Christus. Gott hat dich so geschaffen. Ich denke an eine Freizeitlerin, die nach einer solchen Stunde mich verwünschte. Und die hat gesagt, Herr Weber, von heute an kann ich nicht mehr glücklich sein. Hätten sie doch geschwiegen. Weil sie das gesagt haben, merke ich meinen Mangel. Natürlich merkte sie ihn schon vorher nur. Man brauchte einen Schuldopfer, einen Sündenbock. Gott ist der einzige Partner, das einzige Gegenüber, der unser Leben erfüllen kann. So findest du den Herrn Jesus, wie er den Ölberg hinangeht und sagt, Jerusalem, Jerusalem. Und er weint. Wenn doch auch du erkenntest, zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient, aber ihr wollt nicht. Wie oft habe ich wie eine Henne die Küchlein einsammeln wollen unter meine Flügel und ihr habt nicht gewollt. Bitteschön, dann such und irre weiter in dieser Welt. Der wahre Sinn des Lebens wird nur erkannt in der Gemeinschaft mit Gott. Warum? Weil Gott mich geschaffen hat. Die Evolutionstheorie hat uns diesen traurigen Gänsefüßen Segen beschert. Nicht mehr nach Gott Ausschau zu halten, die Evolutionstheorie ist die Dogmatik des Atheismus. Es gibt keinen Gott, es darf ihn nicht geben. Ich habe mich entwickelt. Und damit ist die Ziellosigkeit des Menschen vorprogrammiert. Die Bibel lehrt, Gott hat den Menschen geschaffen. Und weißt du, gerade im Zeitalter der Familienplanung ist das etwas Gewaltiges. Gott hat dich gewollt. Lasset uns Menschen machen. Gott hat dich gewollt. Du bist gewollt. Darf ich Ihnen als ältere Generation etwas verraten? Zu der schwierigsten Seelsorge, die ich hier in der Schule habe, gehört das Wissen eines jungen Menschen, ich bin nicht gewollt gewesen. Vor einigen Jahren war ein Mädchen hier. Wir wussten wohl, dass sie gestört ist, instabil ist. Aber wir wussten nicht, wo. Nach wieder einem erneuten Selbstmordversuch kam es zu einer langen Aussprache. Und in dieser Aussprache sagte das Mädchen, ich war etwa 13, hatte Streit mit meiner Mutti. Da schrie sie mich an und sagte, du hättest ja nicht sein sollen. Ich habe alles versucht, aber es nicht geschafft, dich abzutreiben. Und sie sagte, in diesem Augenblick brach meine Welt, Pubertätszeit noch, zusammen. Und dann haben wir miteinander 1. Mose 1, 26 aufgeschlagen. Und dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie, dass Gott sie gewollt hat. Ihr Vater hat sie nie gewollt. Ihre Mutter hat sie nie gewollt. Wer hat sie gewollt? Gott. Lasset uns Menschen machen. Und ich darf Ihnen sagen, dieses Mädchen kam zurecht. Unter dem Wissen, ich bin Gott gewollt. Und nach einigen Jahren, ist heute verheiratet, ist einem Reichsgottesarbeiter, steht im Dienst. Wenn Sie sie heute treffen würden, Sie würden keine Ahnung haben, dass dieses Mädchen jahrelang mit Selbstmordversuchen und Gedanken herumgelaufen ist und ein schon nach 5 Minuten Gespräch mit dir total gestörtes Leben geoffenbart hat. Keinen Sinn im Leben. Ich hätte nicht sein sollen. Liebe Eltern, es ist nicht so ganz einfach. Und liebe junge Leute, die ihr Eltern werden wollt, eine Geschichte meiner Tochter aus der Schulklasse. Etwa 14 waren die, kam sie auf die Bieridee, mal auszurechnen, wann sie geboren wurden und wann ihre Eltern geheiratet haben. Meine Tochter kam nach Hause und sagte, du glaubst nicht, was geschehen ist. Eine ganze Reihe in unserer Klasse haben kapiert, meine Eltern, die haben nur geheiratet und sind nur zusammen, war ja eine andere Zeit als heute, weil ich unterwegs war. Was meinst du, was es für ein Menschenkind bedeutet, wenn es das entdeckt? Denn der Hintergrund davon ist, ich hätte natürlich nie sein sollen. Gott hat dich gewollt. Weißt du, Vater und Mutter verlassen mich, sagt Psalm 27, der Herr aber nimmt mich auf. Das ist das Geheimnis. Du kannst in den verkorkstesten Verhältnissen deines Lebens sein. Wenn du die Verbindung mit dem lebendigen Gott aufnimmst, bekommt dein Leben den Sinn, den Gott vorgesehen hat. Und ohne Gott kannst du in den besten irdischen Verhältnissen sein und dein Leben ist sinnlos. Dir fehlt Gott. Gott hat dich geschaffen. Gott hat dich gewollt. Und Gott hat eine Gebrauchsanweisung für sein Produkt mitgeliefert. Und das ist dieses Buch. Und wohl uns, wenn wir uns nach der Gebrauchsanweisung richten. Du kannst teuer bezahlen, wenn du dich nicht nach der Gebrauchsanweisung des Herstellers eines Gerätes richtest. Wenn du wissen willst, was dir fehlt. Susanne, wen brauchen Sie? Dankeschön. Wenn du dich nicht nach der Gebrauchsanweisung eines Herstellers für sein Gerät richtest, kannst du teuer bezahlen. Ich spreche wieder aus Erfahrung. Die lapidare Frage, als ich das Gerät zur Reparatur brachte, des Werkstattmeisters hieß, sagen Sie mal, haben Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die Gebrauchsanweisung gelesen? Nee. Tut mir leid, 75 Mark. Willst du einen Sinn in deinem Leben finden? Willst du ein sinnerfülltes Leben? Dann lebe Tag für Tag nach der Gebrauchsanweisung dessen, der uns geschaffen hat. Wozu hat uns Gott denn geschaffen? Wozu? Was ist Gottes Bestimmung für mein Leben? Zur Gemeinschaft mit ihm. Gott hat dich geschaffen. Der heutige Tag ist da. Und wenn du heute richtig aufgewacht bist, nach den Anweisungen dieser Gebrauchsanweisung, dann hast du nach oben geschaut und hast gesagt, Herr, hier bin ich. Wozu bin ich da? Zur Gemeinschaft mit ihm. Hier bin ich. Ich will heute für dich leben. Ich will heute mit dir durch diesen Tag gehen. Dann mag der Tag aussehen, wie er will. Vielleicht bedauerst du uns, dass wir den ganzen Tag für dich arbeiten müssen. Der Sinn meines Lebens ist genauso erfüllt wie der Sinn des Freizeitgastes, der jetzt Urlaub macht. Der Sinn liegt nicht in Arbeit oder Urlaub. Der Sinn liegt in der Gemeinschaft mit Gott. Lasset uns Menschen machen. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, Psalm 40, so schreit meine Seele Gott nach dir. Das Herz des Menschen ist unruhig, bis dass es Ruhe findet in Gott. Das gilt für Gläubige und Ungläubige, denn es gibt so viele Gläubige, die auch abgeschaltet haben, die auch Funkstille haben, die auch nicht mehr begreifen, dass Gott mehr interessiert ist an der Gemeinschaft mit mir, als ich es je sein kann an der Gemeinschaft mit ihm. Merke dir das. Gott ist viel mehr interessiert an der Gemeinschaft mit dir, als du es je sein kannst an der Gemeinschaft mit ihm. Und das ist bewiesen auf Golgatha. Gott hat das bewiesen. Gott hat nicht nur Worte gemacht. Gott hat seinen Sohn dahingegeben. Und weißt du, zur Gemeinschaft untereinander. Dort lesen wir im Paradies, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin schaffen, die um ihn sei. Und jetzt höre, was in 1. Johannes 1, Vers 7 steht. So wir im Lichte wandeln, also Gemeinschaft mit Gott haben, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Hast du schon gemerkt, wenn dein Verhältnis mit Gott in Ordnung ist, dann ist das Verhältnis mit den Menschen auch geordnet? Geh nie den umgekehrten Weg. Da gibt es Ehepaare, auch christliche Ehepaare, die meinen, wir müssen mal ein Weekend off haben, wir müssen mal ein Wochenende für uns haben und dann müssen wir mal stundenlang alles bereden in unserem Leben. Es kann sein, dass du vieles einmal bereden musst, aber dann tritt die richtige Reihenfolge an. Ordne erst dein Leben mit Gott und du würdest staunen, wie schnell dein Leben mit den Mitmenschen in Ordnung ist. Wenn Gott abgeschafft wird, ist Mitmenschlichkeit der einzige Sinn des Daseins. Missionsgesellschaften, Missionare, Gemeinden, die Gemeinschaft mit Gott, die Verbindung mit Gott, und wenn es die liberale Theologie verursacht hat, abgeschafft haben, haben nur noch ein soziales Evangelium und versuchen sich dann in Humanismus zu üben, bis hin zur Befreiungstheologie. Alle diese Verirrungen, die wir heute in unseren Missionsstrategien vorfinden, sind gar nichts anderes als das Verlorenhaben der vertikalen Dimension. Und jetzt lebe ich eben nur noch in der horizontalen. Ordne erst dein Leben mit Gott. Und dann wirst du leicht haben, Ordnung mit deinen Mitmenschen zu finden. Das ist ein Geheimnis. Üben wir uns darin. Wozu ist der Mensch geschaffen? Zur Herrschaft. Da sagt der Herr in 1. Mose 1, 26, lasset uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über. Der Herr hat eine wunderbare Erde geschaffen und diese dem Menschen anvertraut. Herrsche über diese Erde. Was ist das für ein Bild? Da denke ich an etwas, was so bei uns zu Hause sich schon dreimal abgespielt hat und das vierte Mal steht vor der Türe. Wenn die Kinder 18 werden, Führerschein haben, am liebsten hätte ich denen so eine 250 Mark Rostlaube hingestellt, bis sie mal den ersten Kotflügel eingerast haben. Und irgendwann, mit dem Führerschein in der Hand, Papa, Papa, geht es dir gut heute? Der Papa war doch auch mal 18. Der hat schon längst gerochen, was kommt. Papa, ich weiß schon, dass du sehr sorgfältig fährst und du weißt, ich will es ja auch. Dürfte ich heute Abend mal dein Auto haben? Ach so, das war der Ganze. Kennst du dieses Gefühl als Vater, wo du dann den Autoschlüssel nimmst und deinem Sohn den Autoschlüssel in die Hand gibst? Tschüss. Was für ein kleines, erbärmliches und lächerliches Beispiel. Es sei denn, wir haben so eine 400.000 Mark Karre. Die Leute sitzen zwar nicht hier. Verglichen mit dem großen, allmächtigen Gott. Weißt du, der große Gott wusste schon, wo die Menschen hinsteuern mit seiner Erde. Das wusste er schon. Und dennoch hat er gesagt, herrsche über die Erde. Ist das nicht etwas Gewaltiges? Da ist so eine kleine grüne Pflanze mit großen Blättern. Die hat einen Meter 20 hoch. Blätter werden abgeschnitten, in Faden geleimt, in der Luft getrocknet, behandelt, geschnitten und dann so ein kleines Stäbchen eingedreht. Herrsche über die Erde. Und was für ein armer Sklave der Zigarette steht vor ihnen. Jahrelang und als Gläubiger gebunden. Ich konnte nicht herrschen. Da ist das Gläschen Wein. Da ist die Kaffeebohne. Da ist, soll ich noch weiterfahren? Haben wir verstanden? Wie schnell ist der Herrscher über die Erde zum Beherrschten geworden? Du bist Autofahrer. Hast du schon festgestellt, dass das Auto dich fährt? Oh, es sitzt kein Autofahrer hier, der nicht zugeben würde, wenn er ehrlich ist. Die Karre ist schon durchgebrannt mit mir. Das ist der Fernseher. Hast du schon festgestellt, was für eine Macht dieser Fernseher in deinem Wohnzimmer ausübt? Der lässt dich ganz tief in deinem Sessel sitzen, den ganzen Abend lang, und unterhält dich und beherrscht dich Und zu was bist du berufen? Zum Herrscher über die Erde. Hast du schon gemerkt, solange du in irgendeiner Sache, in diesem irdischen Alltag gebunden bist, bist du nicht glücklich. Da fehlt dir etwas. Das sind irgendwelche Dinge, die in deinem Leben sehnsuchtsvoll aufbrechen. Es muss doch noch ein anderes Leben geben. Jawohl, es gibt ein anderes. In Christus, ich mache eine lange Geschichte kurz, Galater 5, besteht in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Weißt du, ich darf meiner Mattscheibe sagen, wann sie mir etwas zeigt und wann nicht. Die Mattscheibe kann mir nicht etwas zeigen. Sie kann es nur zeigen, wenn ich es abrufe. Dazu bin ich berufen. Und jetzt kannst du deinen ganzen Alltag durchgehen. Herrschen über die Erde. Herrschen über die Erde. Kennen Sie ein Wort, etwa Modediktat? Was für ein Wort. Wie wahr? Wie zeigt der Teufel seine Fratze? Modediktat. Und jetzt bist du drunter. Anstatt Herrscher über die Erde. Da ist die Natur um uns. Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung, Rohstoffraubbau und so weiter. Alle diese großen Fragen des Lebens, der Gesellschaft, der Politik, die sind bei Gott abgehandelt. Herrsche. Herrsche unter Gott, in der Gemeinschaft mit Gott, nicht losgelöst von Gott. Wenn du losgelöst von Gott lebst, dann steuerst du alles, was du steuerst, ins Unglück. Das tausendjährige Reich für die Bibelkenner wird beweisen, dass Gottes Schöpfung funktioniert, wenn die Gemeinschaft mit ihm Anfangs- und Ausgangspunkt der Herrschaft über die Erde ist. Da ist die Natur an uns. Die Natur an uns. Denken wir an die Körperpflege. Denken wir mal an das Spieglein an der Wand. Bin ich frei? Lebe ich als Mensch, der den Sinn des Lebens entdeckt hat? Oder bin ich ein Sklave? Bin ich beherrscht? Das sind die Triebe in uns, der Geschlechtstrieb. Der Sextrieb. Dürfen wir ihn beherrschen in der Kraft unseres Herrn? Ist nur möglich von dort her. Oder beherrscht er uns? Wie viele dieser Triebe könnten wir jetzt aufzählen? Die Zeit ist um. Zu was hat Gott uns bestimmt? Zur Gemeinschaft mit ihm. Und aus dieser Gemeinschaft mit ihm zur Herrschaft über diese Erde. Und wozu sind wir bestimmt? Zum ewigen Leben. Wir sind nicht zum Vegetieren bestimmt, berufen, sondern zum Leben. Du darfst leben. Lebensqualität. Lebensqualität gibt dir nicht der Möbelkatalog. Lebensqualität gibt dir nicht das Textilwarenhaus. Lebensqualität gibt dir nicht die Parfümbude, Boutique, französischen Pariser Zuschnitts. Lebensqualität gibt dir nicht die Bücherei. Lebensqualität gibt dir allein die Gemeinschaft mit Gott. Von dort her ist Lebensqualität gegeben. Suchen wir nicht zu tief, setzen wir nicht zu tief an, folgen wir nicht den Verführungen und Ersatzangeboten. Und Gott hat gesagt, und wenn du mich verlässest, Mensch, wenn du einen eigenen Weg gehst, wirst du sterben. Du wirst des Todes sterben. Gott hat dem Menschen das ja verheißen. Gott hat dem Menschen das ja gesagt. Er war ja gewarnt. Wenn du aus der Gemeinschaft mit mir weichst, wirst du des Todes sterben. Weißt du, dann kommt Friedhofsgeruch, dann kommt Todesgeruch, dann kommt Leichengift in dein Leben hinein und zerstört dein Leben. Lebst du? Gott sucht dich zur Gemeinschaft mit ihm. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, es ist für mich etwas Unbegreifliches, dass du Menschen als Objekte der Gemeinschaft gewählt hast. Und diese hast du ausgestattet mit deinem freien Willen und sie dürfen dir ins Angesicht Nein sagen. Und heute sind wir vor dir und haben diese Botschaft gehört, dass dich nach Gemeinschaft mit uns verlangt, nach jedem Einzelnen, der hier ist. Herr, lass dieses Lebensziel, lass diesen Sinn des Lebens so deutlich vor unserem Herzen stehen bleiben, bis wir die letzten Konsequenzen ziehen und nur eines wollen, zurück zur Gemeinschaft mit dir. Hilf du uns in der Erziehung unserer Kinder, ihnen gute Vorbilder und wahre Wegweiser zu sein, sie hineinzubringen, hineinzuführen in ein Leben erfüllt mit dir und von dir und damit das einzig glückliche Leben, das einzige wahre Leben. Herr, das musst du durch deinen Geist in uns verdeutlichen. Das wird keine Rhetorik und das wird kein noch so drastisches Bild schaffen, uns zu verändern. Das kann nur die Kraft deines Geistes und deines Wortes. Und darauf bauen wir. Und wir danken dir für diese wunderbare Nachricht, die wir heute Morgen vernommen haben. Wir danken dir, dass es möglich ist, zu leben. Amen.